FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche gibt es hier kostenloses FMCG-Wissen für euch und für uns. Unser heutiger Gast, Holger Böckner von Food Embassy.
Also du kannst das tollste Produkt in der Welt haben, aber wenn du in einen neuen Markt gehst, wo dich auch niemand kennt und du den Markt selber auch nicht wirklich kennst, dann ist die Fehlerquote verdammt hoch oder kann verdammt hoch sein. Und an der Stelle kommt Food Embassy und nimmt mehr oder minder die Produzenten an der Hand und versucht sie auf den neuen Markt vorzubereiten und auf der anderen Seite, wenn du im Markt bist mit deinen Produkten, auch die lokalen Käuferinnen und Käufer davon zu überzeugen und Awareness zu bilden für das Produkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Vibes Episode, heute mit Holger Böckner, Gründer von der Food Embassy. Hallo Holger.
Hallo Finn, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren und in der Zwischenzeit konnte ich live miterleben, auch auf verschiedenen Events, wie du die kulinarische Diplomatie, wie du es nennst, nach Deutschland bringst mit ganz spannenden ausländischen Lebensmitteln. Nimm uns doch gerne mal mit, die Food Embassy, der Name gibt ja schon so eine Richtung. Was machst du bei der Food Embassy?
Wir sind kulinarische Botschafter, also ich sag mal, wie Diplomatie funktioniert, wir bauen Brücken. Brücken zwischen Märkten, Brücken zwischen Konsumentinnen und Konsumenten, neuen Produkten, Brücken für Esskulturen. Wir bauen Brücken, wenn es um Education geht, wenn es um Promotion geht und auch ganz klar, wenn es um Know-how geht. Weil am Ende des Tages ist ein neuer Markt. Also du kannst das tollste Produkt in der Welt haben, aber wenn du in einen neuen Markt gehst, wo dich auch niemand kennt und du den Markt selber auch nicht wirklich kennst, dann ist die Fehlerquote verdammt hoch oder kann verdammt hoch sein. Und an der Stelle kommt Food Embassy und nimmt mehr oder minder die Produzenten an der Hand versucht sie auf den neuen Markt vorzubereiten und auf der anderen Seite, wenn du im Markt bist mit deinen Produkten, auch die lokale Käufer, die lokalen Käuferinnen und Käufer davon zu überzeugen und Awareness zu bilden für das Produkt. Also ich sage immer so ein bisschen Availability und Awareness zusammenbringen. Also wir müssen ins Regal, aber die Leute müssen auch wissen, dass es uns gibt und am Ende sonst hat der Kaufmann auch keinen Spaß und dann fliegen die Produkte auch wieder raus und sind einfach nur Staubfänger und das wollen wir nicht.
Ja, du sprichst es schon an, der Markt in Deutschland ist ja super komplex, das ist ja auch immer das Thema in unserem Podcast, also wie platziert man heutzutage Marken und wie gelingt dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen Stakeholdern, also die Marke an sich, der Konsument, der Handel, dann gibt es natürlich noch ganz viele Agenturen, Servicepartner, Ökosystempartner, NGOs, das Ministerium, Vorgaben, irgendwelche Gesetzesvorgaben wie Novel Food Verordnung beispielsweise, sowas, also das die Foodbranche ist ja stark reglementiert. Bevor wir jetzt da weiter ins Detail einsteigen, wie bist du denn eigentlich selbst in die Lebensmittelbranche gekommen?
Ein bisschen durch den Zufall. Also ursprünglich habe ich mal Volkswirtschaft studiert und Kulturmanagement, habe in der Musikbranche gearbeitet und dann lange in der Filmbranche, hier im Marketing- und PR-Bereich und bin auch für Filmfestivals tätig gewesen und bin da in Kanada gelandet. Das war 2007. Und habe mich dort für ein Streetfood-Thema begeistert irgendwie und knapp 8 Jahre später oder so in Deutschland habe ich dann meine erste Karriere in der Filmbranche an den Nagel gehangen und mit Ende 30 angefangen ein Streetfood-Business in Berlin zu machen und so bin ich erstmal in das Thema Food reingekommen. Und da das Ganze so einen sehr starken kulinarischen, kulturell-kulinarischen Aspekt hatte, also in dem Fall Kanada, war das nicht nur was zu essen, sondern es war auch einfach eine starke Identifikation. Also da ging's den Leuten, die zu uns kamen, also den Kundinnen und Kunden, denen ging's nicht nur um jetzt satt zu werden, sondern die wollten halt irgendwie Kanada erleben auf ihrem Teller. So würde ich es ausdrücken. Und weil das sehr authentisch war, hatten wir relativ schnell oder hatte ich relativ schnell eine Verbindung aufgebaut zur kanadischen Botschaft und zu der Vertretung der Regierung von Quebec. Das ist die franco-kanadische Provinz im Osten Kanadas. Und dann war auch ganz schnell das Thema Covid, also Corona, also im Endeffekt den Laden aufgemacht und dann relativ schnell war der Laden auch wieder zu. Im Grunde in der Situation mit den Restriktionen rund um die Pandemie. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so einfach rumsitzen bringt jetzt ja auch nichts. Was kann ich machen? Und auf der einen Seite war dann diese Verbindung zu Kanada als Lebensmittelland. Und zur anderen Seite ist ja mein Marketing-Background irgendwie da gewesen aus der ganzen Zeit im Film- und Musikbusiness. Und dann habe ich gedacht, okay, warum bringe ich das nicht zusammen? Und habe dann gemeinsam mit Agri-Food Canada und quasi dem Konsulat hier in Düsseldorf und der Botschaft in Berlin, ja, haben wir eh schon vor Corona so Events gemacht zum kanadischen Nationalfeiertag, wo Food auch ein großes Thema war. Und dann gab es die Möglichkeit, okay, lass uns was Digitales machen. Dann ging es dann erstmal eigentlich mehr um so einen Online-Shop. Und dann gab es von Regierungsseite so diese Idee, ja, das ist echt ziemlich spannend. Und dann haben die so die Initiative in die Welt gerufen, Taste of Canada, also sprich den Geschmack Kanadas in der Welt zu platzieren. Und genau, und wir sind dann quasi, oder ich habe in dem Moment dann angefangen mit Food Embassy und gesagt, und wir haben gemeinsam an der Sache gearbeitet, um quasi kanadische Kulinar im Gesamten, und es war dann jetzt nicht nur mein Streetfood-Business, sondern das wurde dann auch ganz schnell größer in Deutschland und dann später auch in der Schweiz und in Österreich, also im deutschsprachigen Markt, Raum zu präsentieren. Und dann ist über die Jahre ist eine Webseite gewachsen und die Social Media Accounts, und wir haben Events gemacht und Pressekampagnen gemacht und also ganz viel gedrommelt für die kanadische Kulinarik. Und jetzt ist es natürlich so, wenn es jetzt Unternehmen gibt, zum Beispiel, die aus Kanada kommen, aus Toronto, die wollen nach Deutschland und die brauchen die Informationen, die brauchen die Sichtbarkeit, dann gilt es ja nicht nur für die Kanadier, sondern das ist was du eigentlich skalieren kannst. Also sprich, das gilt genauso gut für ein Unternehmen aus Finnland, für ein Unternehmen aus Brasilien, Unternehmen aus Indien, Unternehmen aus Frankreich und Unternehmen aus Großbritannien und auch umgekehrt. Also in dem Moment war eigentlich relativ klar, das, was wir hier machen oder was Food Embassy eigentlich startet mit Kanada, also quasi so eine Brücke zu bauen für kanadische Kulinarik nach Europa rein, ist was du durchaus ja nicht nur für die Kanadier machen kannst, sondern auch für sehr viele andere Länder und andere Produkte und ja, auch für deutsche Produkte, wenn es darum geht, die in ausländische Märkte zu bringen. Und das ist ganz organisch dann gewachsen. Also es gab zu dem Zeitpunkt auch noch das Restaurant. Das muss man sich vorstellen. Das war eigentlich gerade geschlossen durch Corona und dann ist das auch wieder aufgegangen. Und dann habe ich mehr oder minder parallel Agenturgeschäft aufgebaut und hinter der Frittenbude gestanden. Also einfach so für ein Jahr lang mehr oder minder gleichzeitig aus der Küche raus Agenturgeschäft gemacht. So. Und irgendwann, ja, dann kommst du halt an einen Punkt, du kannst ja nicht alles machen. Und dann war die Entscheidung für mich einfach getroffen zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf die Agentur und konzentriere mich futtern, dass sie stabiler werden zu lassen, zu wachsen, neue Aufgaben zu entwickeln. Und genau, und gestartet ist es irgendwie Ende November 2020, jetzt haben wir 26, also ja, Zeit geht rum, würde ich sagen, genau.
Das stimmt, sehr spannend. Das heißt eigentlich, du hast mehr oder weniger aus deiner eigenen Erfahrung gemerkt, dass da eine Nachfrage besteht und dann das Ganze konzeptualisiert und halt mit deiner eigenen Erfahrung jetzt skaliert. Es gibt auch, glaube ich, nicht so viele Anbieter tatsächlich in dem Bereich. Und ja, ich denke mal, die Nachfrage ist durchaus da. Lass uns da jetzt mal ins Detail gehen. Also wenn jetzt beispielsweise, lass uns mal mit einer Marke anfangen, zum Beispiel aus Kanada, wir hätten jetzt einen Ahornsirup, da kommt jetzt ein Hersteller, kontaktiert euch, wie geht ihr dann mit dem Hersteller um, was könnt ihr ihm anbieten und was sind auch so typische Fragen, die so eine Marke generell hat, wenn sie aus dem Ausland kommt und nach Deutschland möchte?
Ja, also es gibt ja viele unterschiedliche Aspekte. Also wir arbeiten mit Unternehmen, die sind komplett neu. Also die haben noch gar keine Ahnung vom deutschen Markt. Die waren dann vielleicht auf einer Anuga und haben mit Einkäufern gesprochen von einem deutschen Händler und da war ein Interesse und jetzt wollen sie den Markt kennenlernen. Und der erste Schritt wäre dann erstmal so zu schauen, okay, wo steht ihr eigentlich? Also welches Know-how habt ihr? Und dann das Knowledge zu vermitteln, wie funktioniert eigentlich dieser neue Markt? Also wir haben jetzt ein ähnliches Projekt gerade gehabt, wo wir mit Finnland eine Kampagne gemacht haben, wo es darum geht, Unternehmen vorzubereiten, zum Beispiel auf den deutschen Markt. Also wo man mit Experten ins Boot holt, weil natürlich, ich weiß ja auch nicht alles und aber es gibt für alles ja Spezialisten und diese Leute, die holt man sich ins, die haben wir im Netzwerk und dann schaut man sich das Unternehmen an und holt sich quasi die richtigen Leute, so dass das Unternehmen auch von Anfang an die richtigen Informationen bekommt. Weil die größte Gefahr, glaube ich, bei dieser ganzen Geschichte ist, für jedes Unternehmen, und das kennst du ja selber, wenn du gründest, wir beide haben ja auch eine Gründergeschichte hinter uns, und dass du ganz schnell mit Unwissen sehr viel Geld ausgibst. Und diesen Euro, den du einmal ausgegeben hast, der kommt dir halt nicht wieder zurück. So, das ist so. Und ich glaube, hier versuchen wir, wenn es jetzt um Unternehmen geht, die noch neu sind, ihnen einfach Grundlagen zu vermitteln, dass sie nicht failen später, also hoffentlich nur die Chance zu failen niedriger ist. Und auf der anderen Seite aber auch vielleicht auch zu schauen, vielleicht sagt ein Unternehmen auch, ey, ich habe jetzt so viel über Deutschland gelernt, aber eigentlich passt das gar nicht zu mir. Ich glaube, für mich ist, keine Ahnung, Schweden viel spannender, weil ich habe ein Produkt, das passt viel besser zu dem Mindset von den Menschen dort. Also das kann ja auch sein. Also auch wenn Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern und alles so der stärkste Markt ist im Lebensmittelbereich und auch Foodservice und so weiter und so fort. Also es muss ja nicht unbedingt ein Fit sein. So. Ja. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. So. Ja. Und das ist ja eine Klientel, mit der wir arbeiten. Und eine andere Klientel wäre zum Beispiel, wenn wir mit Regierungsorganisationen oder Verbänden arbeiten, dann geht es ja eher um so, ich sage jetzt mal, so eine Dachmarken-Kampagnen, wo es mehr darum geht, allgemeiner vielleicht auch Sympathien zu entwickeln. Und also wer das super gut macht, wenn man sich Culinary Diplomacy mal anschaut, das sind Länder, also asiatische Länder, die haben ganz früh damit angefangen, ob das jetzt Thailand ist, ob das die Philippinen sind, Singapur, Indien, Nahrungsmittel und Esskultur nicht nur zu nutzen als, ich sage jetzt mal, dich irgendwie satt zu machen, sondern auch als Botschafter, als Botschaftsfunktion. Und ich glaube, gerade wir leben in einer Zeit, wo immer mehr auch weltweit ja Konflikte entstehen und vielleicht ist Essen und Trinken auch eine Möglichkeit, jetzt nicht vielleicht Konflikte zu vermeiden, aber vielleicht auf der anderen Seite Menschen wieder oder Länder auch näher aneinander heranzuführen. Also ich glaube, wer gemeinsam isst und trinkt, der spricht vielleicht dann auch miteinander. Da hat's diesen völkerverständigen Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde, weil ich glaube, wir arbeiten mit Menschen zusammen aus wirklich allen Herren Ländern, mehr oder minder, also jedem Kontinent, außer die Antarktis. Und das ist schon schön, weil du auch einfach merkst, wie diverse und spannend irgendwie die Kulinarik ist rund um diesen Planeten, und dementsprechend ist es ja auch schön, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass dann vielleicht ein Unternehmen aus, keine Ahnung, aus Neuseeland nach Deutschland geht. Es wäre ja auch schön, wenn man sagt, okay, jetzt wir haben coole Produkte in Deutschland, gerade die Berliner oder Hamburger Startup-Szene oder Nordrhein-Westfalen und München, das ist so viel Tolles. Warum muss das sich limitieren an den deutschen Grenzen? Warum kann man auch nicht sagen, hey, wir machen euch Market Ready und wir gehen in die EU, wir haben die gleiche Währung und kein Zoll? Oder genau, wir sind gerade dabei, an einem Projekt vielleicht, in den Weg zu bringen, dass halt deutsche Startups nach Kanada zum Beispiel gehen. Also ich finde, das ist das Schöne an Food Embassy, ist eigentlich dieser Austausch zwischen den Ländern, zwischen den Menschen und auf der anderen Seite der ökonomische Faktor, weil die Unternehmen wollen natürlich verkaufen und wenn sie das tun, dann sichern sie natürlich auch Arbeitsplätze und wir wissen alle gerade und nicht nur in Deutschland, dass die wirtschaftliche Situation ist nicht unbedingt ganz so rosig und ich glaube, jeden Euro, den du da jetzt zusätzlich durch Export verdienst, sichert am Ende des Tages auch wieder eine Familie und ihre finanzielle Sicherheit. Also von daher finde ich, ist der kulturelle Aspekt, da ist dieser Völkerverständigungsaspekt und der ist natürlich auch der ökonomische Aspekt und der hat natürlich auch wieder einen politischen Impact und in diesem Bereich glaube ich, also es klingt jetzt irgendwie sehr theoretisch, aber es hängt da doch alles mit allem zusammen. Also am Ende des Tages ist es dann einfach nur ein Produkt, was du kaufst, aber eigentlich was da hinten dran hängt, ist eigentlich viel größer.
Ja, das stimmt. Ich war jetzt auch kürzlich in Georgien in Urlaub und ganz erstaunt, weil ich da meine Supermarktkette ganz viele Edeka-Produkte gefunden habe, die da exportiert werden. Also der deutsche Handel generell ist ja, wie du es auch schon sagtest, ist mit der größte in der EU, auch bevölkerungsmäßig natürlich bedingt. Wir haben auch einen starken Export, also das ist ein riesiges Thema. Die ganzen Foodmessen, da können wir vielleicht später auch nochmal ins Detail drauf eingehen, welche Messen du da empfehlen kannst. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn jetzt, egal ob jetzt eine ausländische Regierung oder eine Marke auf dich zukommt, die haben vielleicht schon mitbekommen, der deutsche Einzelhandel ist relativ schwer. Gab ja auch mal Walmart aus den USA, der größte Lebensmittelkonzern, der es hier probiert hat, der gescheitert ist, weil wir Deutschen dann oder generell im Dachraum dann doch vielleicht auch ein bisschen eigen sind. Genauso eigen aber auch wie andere Länder. Das heißt, lass uns mal darauf eingehen, Thema Erwartungsmanagement und vielleicht auch Thema kulturelle Hürden in der Kommunikation. Was kannst du darüber berichten? Also wie gut sind die Brands informiert, wenn sie hier hinkommen?
Nee, also ich glaube, ein Thema ist, der deutsche Handel spricht nicht unbedingt Englisch. Also das heißt nicht, dass es nicht alle tun. Also es gibt auch sehr viele Leute, die den deutschen Retailern Englisch sprechen. Aber ich glaube, was viele der Unternehmen erwarten, dass sie mit einer englischen Präsentation und mit dem so ein bisschen Info aus dem Heimatmarkt, dass das erstmal reicht. Aber das tut's nicht. Also, und ich kann das auch verstehen, weil die Einkäufer vom deutschen LEH, die kriegen ja schon eine ganze Menge vor die Augen. Okay. Und die haben auch nicht so viel Zeit. So. Und deshalb musst du eigentlich auch hergehen. Und das ist die Aufgabe von dir als Produzent auch, das so mundgerecht wie möglich oder adressatengerecht zu machen. Weil, wenn ich jetzt auf eine Messe gehe und ich wäre jetzt Einkäufer von irgendeinem Retailer und dann habe ich meine 3 Stunden und dann muss ich dann ist was in eine Sprache, die ich nicht kenne und dann muss ich das übersetzen. Da habe ich vielleicht auch gar keine Zeit, obwohl ich das Produkt grundsätzlich eigentlich gut gefunden hätte. Und ich glaube, hier an der Stelle setzen wir auch an. Also wir waren jetzt zum Beispiel mit einer Delegation aus der Ukraine beim Food Innovation Camp in Hamburg. Ist ja auch ein Ort, wo du öfters bist und das war super spannend, weil also zum einen hatten wir halt Gemeinschaftsstand begleitet mit der Ukraine. Die hatten dementsprechend auch 2 deutschsprachige Menschen immer am Stand, falls ein Einkäufer gekommen ist und hatte eine Frage. Und auf der anderen Seite gibt's ja beim Food Innovation Camp, was die Sina voll super macht, diese One-on-Ones, diese Matchmaking-Geschichten, also wo du quasi schon im Vorhinein als Produzent einen potenziellen Partner quasi bekommst. So. Tolle Geschichte. Aber natürlich ist es dann besser, wenn jemand dabei ist, der den deutschen Markt kennt, auch diese Unternehmen kennt. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, wer da jetzt gesessen hat, aber wenn der Produzent kommt jetzt kommt aus Kiew. Der kennt sich super aus in Kiew. Und er kennt auch die Baltics, weil es ist nicht so weit weg und er kennt noch Polen, aber er kennt jetzt vielleicht nicht die Struktur vom deutschen LEH. Und was wir gemacht haben, war einfach in den Tagen zuvor, waren in Hamburg, haben eine Supermarkt-Safari gemacht, wir sind zu Supermärkten gegangen und haben dort denen auch mal gezeigt, wie sieht denn das Repertoire aus und die konnten auch sprechen mit den Kaufleuten und hatten dann einen Workshop gemacht, wo es darum geht, ey, jetzt lernt ihr mal den deutschen Markt kennen. Dann geht ihr in diese Messe und ihr wisst die Grundlagen und dann steht meine Kollegin Justina und ich, wir stehen noch links und rechts bei euch und sind mit euch da. Das heißt, wenn dann der Einkäufer sagt, ja, aber keine Ahnung, ich wird das jetzt eher regional in NRW machen zum Beispiel, dann wissen wir, was das bedeutet. Weil wir jetzt wissen, wie zum Beispiel die Rewe und die Edeka aufgebaut ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das kannst du natürlich dann direkt auch dem Produzenten übersetzen. Und dann ist am Ende des Tages, haben beide Seiten viel mehr daraus gezogen, weil der Kaufmann, der weiß viel stärker, was habe ich hier eigentlich? Und der Produzent aus dem Ausland, der weiß auch sofort, was er zu tun hat, damit am Ende des Tages sein Produkt hier auch landen kann. Verstehst du? Also, ja. Und ich glaube, das ist, wenn du das nicht machst, und das wissen wir auch beide, glaube ich, aus der Vergangenheit, wenn du all dieses Knowledge nicht hast, dann wird das halt auch schmerzhaft. Genau. Und dann verlierst du vielleicht auch die Lust, da in diesen Markt reinzugehen. Aber eigentlich hattest du ein voll gutes Produkt, aber es ist einfach mühevoll. Und genau, und hier an der Stelle, ich würde sagen, nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, so Food Embassy begleitet dich als Unternehmen oder auch als Land. Also wir sind Partner, und unser Ziel ist es auch immer, eigentlich mehr oder minder das auf eine langfristige Ebene zu stellen, also miteinander zu wachsen, weil du kommst in den Markt und vielleicht wirst du dann halt irgendwann auch groß. Und das Schöne ist ja dann, wenn du dann auch miteinander wächst über die Jahre. Und ähnlich ist es jetzt mit unserer Zusammenarbeit mit den Kanadiern. Die hat klein angefangen, wie gesagt, mit einem Streetfood-Lokal irgendwo. Und jetzt ist es eine Kampagne über den ganzen Dachmarkt. Das ist ähnlich mit Finnland, mit Dänemark. Also ja, ich glaube, man wächst einfach miteinander Schritt für Schritt.
Groß.
Das Potenzial ist da, aber ich glaube, du musst auch am Anfang des, weil du sagst, Erwartungsmanagement, langsam. Also Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden. Also nehmt also ein bisschen den Speed raus, die Erwartung, und dass man also ich glaube, was aufbaut, was eine Substanz hat. Und mit einer Substanz kannst du vernünftig wachsen, und das tut allen viel, viel besser. Und ich glaube, again, like wenn du in den Markt gehst und du verbrennst, da gibt es ja auch viele Beispiele, gerade in Berlin, von irgendwelchen Startups, die super erfolgreich waren, in den Nordics zum Beispiel, kommen nach Berlin und sagen, hey, jetzt sind wir da und wir machen jetzt hier unser Konzept, und die sind super motiviert, aber haben leider Gottes dann am Ende nicht die Zeit gehabt von ihrem Board zu Hause und so weiter. Und dann ist die Frustration ja eigentlich groß, weil die Leute sich voll bemüht haben. Aber man hat zu schnell zu viel gewollt. Und ich glaube, keine Ahnung.
Man hat es ja kürzlich zum Beispiel auch bei Mortatus gesehen, beim Thema Lebensmittel retten, die ja auch hier sehr groß waren, auch mit Finanzierung, hunderttausende Kunden, und trotzdem hat es anscheinend nicht gereicht, in die Profitabilität zu kommen. Und das kann man ja eigentlich auch mal als eine Analogie ziehen, natürlich auch generell zu deutschen Startups, weil du meintest, man möchte schnell wachsen. Viele deutsche Startups lesen halt einmal eine Statistik, sehen, es gibt irgendwie mehrere 10.000 Supermärkte und DM hat so und so viele tausend Märkte. Wenn ich da einmal reinkomme, dann ist das super toll. Aber sie verstehen gar nicht, dass das halt ein sehr langer Weg dahin ist, der ja selbst auch bei den großen Firmen teilweise immer noch ein halbes Jahr oder ein Jahr braucht bei einem neuen Produkt, weil einfach da die verschiedenen Mechanismen sind. Ich selbst war ja auch mal kurz im Handel tätig, kann ja auch bestätigen, dass da auch viel Verantwortung liegt im Einkauf. Das heißt, der Einkauf muss ja prüfen, ob das Produkt wirklich für eine grobe Masse geeignet ist und halt auch nicht zu nischig ist.
Aber du kannst
aber
ja nicht auf
das
Nische,
heraus,
aber du kannst ja auch auf Nische gehen. Also ein anderer Weg ist ja, warum musst du denn, also wenn du jetzt ein Produkt hast, was vielleicht ein bisschen hochpreisiger ist und was in deinem Heimatmarkt gut funktioniert in einer bestimmten Nische, dann musst du ja dann nicht nach Deutschland gehen und sagen, ich will jetzt beim größten Retailer oder ich will einen Discount. Das ist ja Blödsinn. Vielleicht gibt's ja dann auch, ich sage jetzt mal, Anbieter, die 8, 9, 10 kleinere Outlets haben, aber die wird besser zu dir passen, und dann baust du dir langsam den Weg auf. Oder du sagst, okay, ich mache erstmal nur Berlin-Brandenburg, oder ich habe ein Produkt, das funktioniert super gut in Schleswig-Holstein, in Hamburg, dann fange ich da erstmal an, bis ich dann vielleicht dann eine regionale Listung dort bekomme, und von dort geht's dann weiter. Also ich glaube, mit dem Gedanken, ich gehe auf den deutschen Markt und hab dann sofort 84 Millionen Menschen zu füttern. Das kannst du machen, wenn du jetzt eine riesengroße Firma bist. Aber die Leute, mit denen wir arbeiten, ich glaube, das ist ja auch immer der Unterschied, das sind Mittelständler. und mittelständische Unternehmen, die haben ja ihr Geld, das sind auch viele Familienunternehmen. Du kennst ja einige von unseren Kunden. Also Family Business ist da ganz stark. Und da drehst du auch jeden Euro nochmal um, so, keine Ahnung. Aber wenn du so rangehst, dann musst du vielleicht auch erstmal eine regionale Lösung haben. Und das ist aber auch nicht schlecht. Sondern, ich glaube, du machst was besser, wenn du in 10 Jahren noch da bist und hast dich von einer Region nach oben gebaut, als wenn du sofort sagst, okay, ich geh mit all in, ich investiere Millionen in Marketing, bin aber dann irgendwie auch nach 6 Monaten pleite mit meiner lokalen Firma. Hat ja auch keiner was von. Also
sieht man ja auch in Deutschland, dass es mal so Hype-Produkte gibt, die dann kurzzeitig gepusht werden in 1-2 Aktionen und dann sind sie aber auch schnell wieder out. Neben dem Handel gibt es ja noch weitere Vertriebskanäle. Du selber hast ja auch Erfahrung in der Gastronomie. Es gibt den Direktvertrieb, es gibt E-Commerce, es gibt so Schnelllieferdienste, die auch mal ihre Hochphase haben und sich jetzt so ein bisschen aber auch stabilisieren tatsächlich. Was ist so da deine Meinung? Also muss man mit dem LEH starten oder sollte man vielleicht auch erstmal ganz langsam und vielleicht auch günstiger mit anderen Vertriebskanälen starten?
Es kommt auf dein Produkt an. Ich meine, wir arbeiten mit einigen Firmen, die haben alle mit Amazon angefangen, weil sie sagen, okay, also wenn du ein Trockenprodukt hast, wo du jetzt keine kühlpflichtige Problematik oder so weiter hast und du auch die Marge von Amazon, das ist für dich okay ist. Ich meine, wir wissen alle, das ist jetzt auch nicht günstig, mit Amazon zu arbeiten, aber Amazon ist halt, finde ich, oder E-Commerce generell, ist halt schon stark, weil viel passiert einfach im Online-Bereich. Aber das ist jetzt ein Thema rein für Trockenware. Aber frisch ist natürlich schwierig. Und da haben wir ja auch gesehen, dass das alles so mit Frischversand ist dann eher lokal. Also da hast ja dann in Berlin so Geschichten wie Volk Market, Flink Market und so weiter. Also ich glaube, ganz am Anfang hatte man ja die Idee, man kann dann irgendwie mit Paketen in der ganzen Republik frische Ware verschicken. Das funktioniert nicht. Was auch nicht funktioniert, ist natürlich dieses, ich habe das in 5 Minuten. Das geht halt auch nur dann, wenn der Supermarkt next door ist und der Fahrer von dem Lieferdienst auch. Aber ich glaube, E-Commerce als Beginn zu nutzen, finde ich super stark. Erstmal, also es muss zu deinem Produkt passen. Again, weil, also wenn du ein Produkt hast, was im E-Commerce-Bereich funktioniert, wo du auch gleich eine Fanbase hast, überregional, dann würde ich auf E-Commerce setzen. Ich würde halt gucken, dass ich eher so Plattformen nutze, die halt schon eine Käuferschicht haben. Weil wenn du die auf deinen eigenen Online-Shop bringen willst, diese Erfahrung hatte ich auch mal. Ich hatte auch einen Online-Shop. Das funktioniert. Aber die Kosten, die dahin zu tragen, das ist natürlich dann auch irgendwie nochmal ein anderes Thema. Also von daher finde ich E-Commerce nicht verkehrt. Ich glaube, Gastro als Eintritt zu nehmen über Food Service ist immer gut. Aber auch im Food Service reinzukommen ist ja nicht irgendwie einfach. Also auch hier würde ich vielleicht eher einen regionalen Ansatz fahren.
Ja.
Hängt, wie gesagt, es hängt ganz stark von deinem Produkt ab. Also wenn es funktioniert, E-Commerce auf alle Fälle, wenn es funktioniert, Food Service. Viele Dinge sind durch Food Service nachher im Retail groß geworden. Also,
weil man da natürlich auch nochmal mehr Feedback bekommt als beim Einkauf und auch wenn man mit Gastronomen spricht, die binden es dann vielleicht auch nochmal in ihr Menü ein und haben vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Vorstellungen, ein anderes Feedback.
Ja, aber ich glaube, was man beachten muss, glaube ich, ist immer bei dem Thema die Gastronomie in Deutschland kämpft gerade stark. Ich glaube jetzt, die großen Ketten, denen geht es einigermaßen gut, aber die Individualgastronomie, die kämpft ums Überleben und auch so viele Konzepte, was ich mitbekommen hast, da gab es ja auch so einen Food Court in Berlin, der heute, glaube ich, Insolvenz anmelden musste. Und das ist nicht einfach, glaube ich, was gerade passiert, weil auch die Konsumenten und Konsumentinnen natürlich auch weniger Geld in der Tasche haben. Also muss man natürlich auch sehen, alles wird teurer. Dann gehst du vielleicht auch nicht mehr so viel aus und so weiter. Also, und das bedeutet aber auch, dass die Gastronomen weniger risikobereit sind, weil die müssen es ja dann auch bezahlen. Und wenn sie dann auf dem Zeug hängen bleiben, weil es keiner kennt, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, genau hier kommen wir wieder ins Spiel mit Food Embassy, dass du natürlich auch hergehen kannst und sagen, okay, wir unterstützen dabei, dieses Produkt einzuführen. Also wir bauen eine Kampagne drumherum. Also es geht ja bei uns nicht nur um dieses Thema Market Knowledge und Consulting, sondern es geht ja auch am Ende um das Thema Promotion und Education, Event Management, Social Media, um auch eine Marke lokal halt dann aufzubauen oder ein Produkt aufzubauen. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht Food Embassy auch so ein bisschen unique macht. Wir sind keine klassische PR-Agentur, wir sind aber auch keine klassische Consulting-Firma, sondern wir sind irgendwie so ein Hybrid, der beide Teile zusammenführt.
Weil ich sag mal, Consulting-Agenturen gibt es viele, die zeigen dann aktuelle Statistiken, wie viele Restaurants es gibt und wie viele Supermärkte, aber es braucht auch immer so einen praktischen Part. Und die aktuelle Marktkenntnis, wo sollte man jetzt starten, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Reminder auch an größere Firmen, dass man mal regelmäßig seine Vertriebs- und Marketingkanäle validiert und überlegt, sollte man nicht mal einen neuen Kanal testen? Das ist ja, wenn man es im kleinen Maßstab macht, auch relativ günstig und dann auch überschaubar. Wenn wir vielleicht nochmal auf Messen kommen, da kriegt man natürlich auch Live-Inspiration und sieht noch vor dem Konsumenten live mit den Einkäufern, was sind gerade so aktuelle Neuheiten. Nehmen uns doch da vielleicht mal mit, jetzt in diesem Jahr, auf welchen Messen warst du schon dieses Jahr, auf welchen Messen gehst du noch dieses Jahr und was waren so vielleicht ein, zwei Produkt-Highlights oder Trends, die dich da überrascht haben?
Okay, also ich glaube, angefangen dieses Jahr hat es mit der Grünen Woche, die ja eigentlich eine Konsumentenmesse ist, aber die trotzdem, finde ich, immer ein schönes Schaufenster in die Welt gibt. Ganz besonders spannend fand ich jetzt unsere Partner aus Estland und Litauen, die vor Ort waren, und Finnland, also so eher diese nordischen Länder, baltische Länder. Das war so, habe ich tolle Sachen gegessen auch einfach. So, und ich glaube, was die Grüne Woche dir da immer bringt, ist auch so ein bisschen die menschliche Nähe. Also ein Beispiel, da war der, ich glaube, Landwirtschaftsminister von Estland, und wir haben halt zusammen da gesessen und miteinander Bier getrunken und gesprochen, und dann war ja noch der Christoph Grabowski dabei, den kennst du bestimmt auch, von Leidenschaft Fleisch, Deutschlands Fleischinfluencer Nummer 1, also eine ganz interessante Runde, die sich dann da entwickelt hat, vom Minister zum Influencer und ich und irgendwie ja ein paar Leute aus unserem Umfeld, und man tauscht sich aus, und man lernt ja nicht nur über das Essen, sondern auch über diesen menschlichen Kontakt halt auch die Leute ein bisschen besser kennen und vor allem auch den Hintergrund, weil man erlebt, oder durch die Gespräche kriegst du ja noch viel mehr mit, was eigentlich so eine Esskultur ausmacht. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr auch in Estland und war in Litauen und habe dort vor Ort jeweils halt begleitet von den Handelsattachés, die hier in Berlin eigentlich stationiert sind, so einen Einblick bekommen in die Kultur. Das war super stark. Also wie gesagt, Grüne Woche war so ein guter Einstieg. Dann waren wir auf der Biofach. Biofach fand ich großartig. Hier war so Highlights für mich, war ich Mexiko, ein mexikanischer Kaffee, Indien war super stark. Da haben wir auch für beide Länder haben wir ganz tolle Kontakte dort gemacht, und dann haben wir dort auch nochmal, ja, die Kanadier waren da, die Litauer waren da, also ja, einfach die Welt, die Bio-Welt, und wir haben eine Kundengemeinschaft aus Dänemark, und da war auch einer von vor Ort. Also war schön, auch die Leute zu sehen. Also wenn du selber halt Kunden hast, die dann auf eine deutsche Messe kommen, und zu sehen auch, wie die deutschen Einkäufer oder der Handel dort auch reagiert. Also zu sehen, dass es auch ein gutes Feedback gibt. Also weißt du freust dich ja auch dann nicht nur, dass dein Kunde das ist, sondern dass dein Kunde auch Erfolg hat.
Ja.
Das fand ich schön. Biofach. Dann waren wir auf der Browein in Düsseldorf. Die hat so ein bisschen ja gerade, also mit der Wine Terrace ist so ein bisschen dieses Thema, wo jetzt, ich sag mal, die Branche mehr hingeht, aber ich finde, hat eine sehr gute Zeit dieses Jahr auf der Browein. Die Internorga, das war ein bisschen doof, weil die parallel am selben Wochenende war, dann musst du halt hin und her fahren und bist du halt nicht wirklich in Hamburg und nicht wirklich in Düsseldorf. Du kennst ja, es ist manchmal, sowas ist dann halt ein bisschen schade, aber Internorga auch immer ein großes Klassentreffen, gerade wenn es um die Thema Foodservice geht. Intergastra, da war eine große finnische Delegation, die wir auch besucht haben, ein Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann war ich in Montreal auf der CIAL. Also quasi die CIAL ist ja ein weltweites, ich sag mal eben, Messethema mit dem Hauptsitz in Paris, und in Kanada ist die CIAL immer abwechselnd entweder in Toronto oder Montreal. Also nächstes Jahr in Toronto, dieses Jahr war sie in Montreal. Und das war toll. Also ich habe ja diese starke Verbindung nach Kanada, und dann ist es so ein bisschen Heimkommen. Also wenn du die ganzen Produzenten wieder triffst, wenn du die Leute triffst von der Regierung und du mehr oder minder dich da fühlst wie wie Native, mehr oder minder. Und auf der anderen Seite, und auch mitfieberst, also für diese kanadischen Unternehmen, dass die in die Welt rauskommen, weil die richtig tolle Produkte haben. Aber auf der anderen Seite auch zu sehen, wie stark Europa dieses Jahr auf der CIAL vertreten war. Also die Italiener waren super stark, die Spanier waren super stark, Frankreich war super stark. Unternehmen waren da aus Litauen. Und wer halt gefehlt hat, das ist ein bisschen schade, ist Deutschland. Also das sehe ich dann öfters so ein bisschen, dass wir noch nicht da sind oder Deutschland noch nicht da so ist, auch im Startup-Bereich. Weißt du, du hast da diese Unternehmen gehabt, wie gesagt, die aus halb Europa kamen, die dann sich im Startup-Bereich in Montreal standen. Aber da war kein einzig deutsches Unternehmen. Und das ist was wir hoffentlich in Zukunft auch vielleicht mit auch begleiten können, sich, dass das ändert. Weil ich finde, wir haben so viel Kompetenz in Deutschland. Und die aber sich dann echt hier so ein Stück weit auf die Landesgrenzen mehr oder minder beschränkt. Und das ist schade. Aber
ja, vielleicht auch kurz der Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es ja einerseits ja auch beim AUMA, dem Messeverband, eine sehr gute Messeübersicht gibt, weil ihr merkt, es sind echt viele Messen, sowohl national als auch international. Und andererseits es auch Förderungen gibt für ausländische Stände, soweit ich weiß, bei der BAFA. Also da auch immer mal schauen. Da gibt es definitiv Förderung, wenn man als Unternehmen auf so einer Messe ausstellt. Vielleicht, du meintest jetzt, es sind nicht viele deutsche Unternehmen da. Wir sind ja auch verwöhnt mit vielleicht Indien-Messen hier im Land. Ist das vielleicht auch ein Grund irgendwie eine Veränderung?
Nee, ich glaube im Endeffekt ist es einfach, also die klassischen deutschen Unternehmen, die siehst du ja, die ganz großen, die siehst du ja dann auf der Welt. So, keine Ahnung, die aber die für die Startups vielleicht fehlt da einfach das Knowledge. Auch bisher so. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo Deutschland ja auch gerade was tut. Also es gibt ja die Exportstrategie der Bundesregierung oder des Landwirtschaftsministeriums, wo ganz klar jetzt auch ein Fokus drauf ist, den Export zu unterstützen. Also ich glaube, da tut sich aktuell einiges. Aber bis, du weißt ja selber, also bis du was anstößt, bis es dann irgendwie Früchte trägt, das dauert ja auch dann nicht unbedingt nur ein paar Monate, sondern kann auch mal 1-2 Jahre dauern. Aber also ich glaube, da muss auch was passieren, weil ich glaube, wir haben gute Produkte, und warum soll die nicht international irgendwie verkauft werden? Und gerade Nordamerika ist spannend, und Kanada ist spannend als starker Partner, vielleicht auch in den neuen politischen Konstellationen, die wir haben. Genau, dann war ich auf der Tutu Food in Mailand. Die war super gut. Super starke Messe. Natürlich sehr, sehr, ich sag mal, sehr stark, ich sag mal, domestic getrieben. Also die Hauptaussteller und Besucherinnen, Besucher waren natürlich aus Italien, aber trotzdem gab es einen internationalen Aspekt. Die Philippinen waren super stark, Korea war super stark dort, Irland sind immer super stark. Also die Iren waren auch in Montreal, und ich glaube, an Irland kann man sich auch orientieren. Also ich finde, Irland ist so, Bord Bia macht einen wahnsinnig guten Job, und man so mal gucken kann, was so in der Welt passiert. Und dann war ich auf der Markant in, jetzt mal deutsch, hier in nochmal in Karlsruhe, was auch super schön war. Du kennst ja auch, ist so ein kleines Klassentreffen. Trifft man ja auch dann irgendwie alle Startups aus Hamburg und aus Berlin, und ich finde es auch eine wahnsinnig tolle Plattform für Unternehmen aus Deutschland, aus dem Ausland, die nach Deutschland wollen. Und das ist auch so eine Messe, die du als internationales Unternehmen erstmal vielleicht gar nicht so kennst, weil du, dein Blick ist halt die Anuga. Und Anuga waren wir letztes Jahr, klar, aber die Anuga an sich ist halt auch so, eine tolle Messe, ist halt nur sehr, sehr groß. Und ich glaube, die Anuga ist so das Sprungbrett. Und dann kommt es ja so ein bisschen drauf an, was hast du für ein Produkt? Und dann auch gezielt zu gucken, was macht denn dann für mich Sinn? Und dann ist eine Markant super, das Food Innovation Camp. Also wie gesagt, Sina immer wieder macht eine ganz tolle Arbeit und ist immer wieder eine tolle Erfahrung, dorthin zu gehen. Und da haben wir auch mit der Ukraine dieses Jahr eine wirklich schöne Erfahrung gemacht und auch wieder auch Unternehmen kennengelernt, die internationale Produkte dort, also die ich noch gar nicht kannte, ja. Wo wir jetzt auch im Gespräch sind. Und genau, und die Markant-Show hat uns auch wieder einen Kunden gebracht, der aus dem internationalen Bereich kam. Und also ich sag mal, ja, Messen sind unglaublich wichtig. Nicht nur für mich, sondern halt auch für die Unternehmen. Und ich glaube auch für Unternehmen einfach vielleicht auch gar nicht mehr, nicht direkt auszustellen, aber vielleicht erst mal hingehen und die Luft schnuppern. Und das gilt aber natürlich auch, ist aber auch im Ausland so. Also ich glaube, wenn du das ist lange her, das war vor der Pandemie, war ich in London zufällig, einfach durch Zufall in eine Messe reingelaufen für alkoholfreie Getränke, von Cocktails zu Bier und alles Mögliche. Und da war das hier noch, das war glaube ich 2019, noch lange nicht so weit. Und du merkst, und ich dachte so, passiert gerade was. Also erstens war das rappelvoll. Und alles, was es gab, was du dir halt vorstellen kannst, im alkoholischen Bereich, war halt da. Und es gab es nicht nur in so einer Form, wo du sagst, na ja, da probiert halt irgendeiner was und dann schmeckt es eigentlich nicht. Nee, das hat richtig geschmeckt und das war cool. Und die Craft-Beer-Szene war da schon so weit in dem alkoholfreien Segment, wie sie jetzt vielleicht dann auch in Deutschland ist. Und also wir begleiten zum Beispiel auch gerade alkoholfrei, finde ich, richtig gutes Thema, ein Proxy-Weinhersteller aus Dänemark. Also Proxy-Wein ist im Endeffekt nicht klassischen Wein, sondern es ist mehr auf Fermentierung basiertes Getränk, was dem Wein nahe kommt, also was dir diese Fülle gibt, aber auf der anderen Seite halt dann halt alkoholfrei ist. Und ist quasi ein ganz neues Segment. Super toll. Also wie du siehst, es ist nicht nur unterschiedliche Länder. In den unterschiedlichen Ländern gibt es dann halt auch noch diese riesengroße Bandbreite an unterschiedlichen Produkten. Und genau, und ich glaube, unser Portfolio ist halt auch so diverse von alkoholfreien Getränken, Foodtech. Weißt du auch, glaube ich, selber, wir hatten noch ein Foodtech-Unternehmen aus Finnland begleitet, damals auf dem deutschen Markt. Die auch so eine Software hatten zum Lebensmittel retten. Haben wir auch jetzt Sustainable, also wo es auch geht um ganz stark das Thema pflanzenbasierte Ernährung, haben dann einen starken Fokus. Und auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch mit zum Beispiel Canada Beef. Das ist der Rindfleischverband in Kanada zusammen, wo das Thema aber erstmal denkt, okay, Fleisch und so weiter und so fort. Aber wenn du siehst, wie die Tierhaltung dort auch eine komplett andere ist, also wo die Tiere in der, ich sag jetzt mal draußen sind, also laufen in der Prärie und du hast in Alberta an der Nähe der Rocky Mountains halt auch, ich sag mal, beste Aufzuchtstandards. Nochmal eine ganz andere Welt. Also, die alle jetzt unter Food Embassy Dach. Also wir sind schon sehr kunterbunt, würde ich jetzt mal sagen, so von unserem Klientel und von den verschiedenen Sachen. Also gerade hat man eine Social Media Kampagne gemacht. Jetzt planen wir gerade wieder eine Markteintrittsstrategie. Wir sind gerade dran mit der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin ein Projekt auf den Weg zu bringen, das nennt sich Food Connect Berlin. Das ist quasi so ein Ort bei uns im Coworking Space, kennst du glaube ich auch, CIC in der Nähe vom Görlitzer Park, wo es darum geht, quasi junge Food-Unternehmen aus Berlin und Umgebung, Berlin-Brandenburg, ready zu machen für das, was so kommt. Ja, also ein ganz tolles Projekt und da freue ich mich auch drauf. Also wenn es dann live geht, dauert noch ein bisschen, auch mit der Stadt Berlin zusammen, was dafür zu tun, dass die Grundlagen für die Startups hier auch sich unterstützt werden.
Man merkt, du bist auf jeden Fall sehr gut tief im Ökosystem drin und einfach spannend zu sehen, wie viele verschiedene Anknüpfungspunkte gibt. Man merkt, das Food-System ist sehr komplex, aber es gibt super viele Möglichkeiten. Und wie du schon sagst, im Idealfall einfach ins Ausland mal gehen und dann halt als Teil vom Tourismus wirklich mal im Supermarkt eigentlich das Land so ein Stück weit erleben. Also mache ich es auch immer das erste Mal, wenn ich im Ausland bin, gehe ich sofort in den Supermarkt, um da so ein Gefühl zu bekommen. Und ja. Man wird überrascht, was man alles für entdecken kann, für leckere Produkte, die es hier teilweise noch nicht gibt.
Ich meine, wenn du gerade Tourismus ansprichst, finde ich super spannend. Culinary Tourism. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast.
Nee.
Culinary Tourism bedeutet im Endeffekt, dass sich Länder ihre Destination, also ihre Reisedestination, betrachten mit dem Blickwinkel, okay, wie wichtig ist eigentlich das Thema Essen, dass Leute zu mir kommen. So, also Berlin zum Beispiel, jeder kennt die Markthalle 9. Leute setzen sich in London und New York ins Flugzeug, um in die Markthalle 9 zu gehen. Also da, und ohne dass irgendjemand sich was da bedacht hat, hat die Markthalle 9 so eine krasse Außenwirkung, dass die Leute wegen diesem Ort nach Berlin kommen. Und in Nordamerika ist Culinary Tourism zum Beispiel viel weiter. Da gibt es eine eigene, gibt es die Culinary Tourism Alliance, die Culinary Tourism Alliance, und die haben eine Veranstaltung jedes Jahr, wo ich auch vorletztes Jahr war als Speaker und habe quasi über die Aktivitäten mit Taste of Canada gesprochen in Deutschland und wie sehr diese Aktivitäten natürlich auch den Tourismus fördern. Also man muss dazu sagen, wir arbeiten auch mit Air Canada zum Beispiel zusammen, also mit der größten kanadischen Airline, mit Bonjour Québec, mit Destination Canada, wo es auch, weil diese ganzen Produkte, die jetzt dann vielleicht in Deutschland erhältlich sind, sind ja gleichzeitig auch Botschafter für das Land. Finde ich die vielleicht so gut, dass ich dann dahin fliege und mir das angucken will. Oder ich bin im Urlaub in Montreal oder in Toronto und habe irgendwas gegessen, was ich so cool finde. Und dann bin ich später wieder zurück in Europa und ich will das halt auch wieder essen. So ähnlich ging es ja mir, warum ich überhaupt damals mit dem Streetfood begonnen habe. Also du findest was gut und dann bist du so fasziniert, dass du es haben willst und dann vielleicht sogar selbst gründest. Also hier habe ich zum Beispiel auf dem Food Innovation Camp mit einem ganz tollen Gründer gesprochen, der brasilianisches Streetfood, also es wurde in Deutschland und produziert hier brasilianisches Streetfood und ist damit aber auch so der Star in der Community, weil es halt super authentisch ist und die Leute darauf gewartet haben, dass es das gibt. So, keine Ahnung. Und genau dasselbe Produkt habe ich jemanden getroffen in Montreal, der genau dasselbe macht. Die auch sagte, ich bin irgendwie von der brasilianischen Community und ich wohne in Montreal und alle wollen das, dann mache ich das doch jetzt auch so, keine Ahnung. Und bring meine Heimat auf die Teller der Menschen in dem Land, in dem ich lebe. Also again, du hast ganz viel dieses Völkerverständige, du hast diesen touristischen Aspekt. Und das spielen wir aber mit Food Embassy eigentlich in Gänze. Also das sind alles Themen, die uns umtreiben, wo wir auch nicht aufhören, sondern sagen, okay, dass jeder oder Sport. Sport finde ich ist super spannend. Also
jetzt kürzlich war ja auch erst WM.
Genau, die WM. Und dann wollen die Leute ja auch das Essen, wo die Spiele stattfinden. Und hier auch wieder Thema Kanada, Hockey, die Eishockey-Teams, in jedem Team spielen 2-3 Kanadier, dann hast du irgendwie 2 Millionen Eishockey-Fans in Deutschland, die regelmäßig in die Stadien gehen. Und das sind dann auch wieder Fans eigentlich von deren Essen so. Also Sport ist ein Thema. Sport und Kulinarik kann zusammenkommen. Sport und gesunde Kulinarik. Also wir hatten mal eine Kampagne, gab es dann so einen Lauf. Ein Laufwettbewerb, der aber in Verbindung war mit, ich sage jetzt mal, proteinreicher Ernährung. Also es kommt dann halt auch dann wieder zusammen, dass du immer gucken musst, so links und rechts und wo kriege ich irgendwie Synergien gebaut. Und das ist, glaube ich, das, für das wir stehen und das aber halt immer in diesem auch mit diesem internationalen Kontext und das spiegelt sich auch im Team wieder. Also die Menschen, die bei uns arbeiten, mit uns arbeiten, kommen auch irgendwie aus allen Kontinenten und das macht es halt dann auch wieder ganz, wie soll ich das, spannend, weil jeder bringt ja auch seine authentische Geschichte mit.
Ja, aber das war jetzt echt ein spannender Rundumschlag mit Blick über den Tellerrand und auch den Länderrand hinaus, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, man kann festhalten, auf jeden Fall, man sagt ja auch so, Reisen bildet, man kann nur dazulernen beim Reisen, man kann sich inspirieren lassen und dann kriegt man vielleicht Ideen, wie man eigene Produkte hier umsetzt oder man kann halt die Hersteller ansprechen und sagen, hey, toll, dass ich es probieren konnte, sowas gibt's noch nicht, vielleicht kommt ihr mal nach Deutschland. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, was sind da die besten Wege über die Website, über LinkedIn?
Ja, ich glaube, das meiste geht einfach über eine E-Mail. Eine E-Mail, ein LinkedIn, Telefonanruf, I don't know, Rauchzeichen. Also alles.
Perfekt. Ja, wir verlinken deine Kontaktdaten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. War eine tolle Folge und wünsche dir weiterhin alles Gute und bin natürlich gespannt, welche internationale Food-Neuheit es demnächst jetzt in den Regalen zu probieren geben wird.
Genau, du bist der Erste, der von unseren neuen Ereignissen erfahren wird. Danke, Finn.
Perfekt.
Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich könnte noch stundenlang weiterquatschen. Und für alle Zuhörer, wenn ihr Interesse habt, weitere Fragen habt, ich freue mich immer auch über den Austausch, weil ich glaube, auch diese Branche lebt auch eigentlich davon, dass die Leute miteinander reden und das macht es eigentlich auch so spannend.
100%. Dann vielen Dank und alles Gute. Danke dir.
Danke dir, Finn. Ciao.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.